3, 2, 1.
Herzlich willkommen im Spielekeller. Du bist nicht
Achso,
dran, Dennis.
Nee, bin ich nicht. Ich hab doch Nein. hier gehostet. Ich
du dachte, bist doch ich, nicht dran.
Ja, Entschuldigung. Ich kümmere mich um die Software. Ja?
Du musst doch in den Leitfaden gucken, den uns der Johannes
Entschuldigung,
stellt.
Sekunde. Ja, ich war gerade in einem so heißen Gespräch und so intensiv involviert. Ach ja, jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst.
Folge 148, die erste Folge im neuen Jahr für alle Leute, die diese Folge hören. Für uns ist der 13. Dezember.
Ja.
Darf man da schon Frohes Neues sagen? Ich weiß nicht. Euch ein Frohes Neues.
Nee, nehme ich auf gar keinen Fall.
Nee, danke.
Nee. Das fühlt sich gerade alles, weil wir sind ja am 13. Dezember. Ich bin kurz vor Game Over. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hatte 4 Tage Gamescom-Laden-Workshop im Keller. Ich habe 3 Tage lang Rum-Cola und Whisky-Cola getrunken und bis nachts gearbeitet. War gut, war anstrengend, aber jetzt reicht auch.
Ja, du hast ja bald Pause.
Ja, das stimmt. Morgen.
Das ist die erste Folge nach der Winterpause.
Das ist krass. Wir haben viel voraufgezeichnet sozusagen, damit wir auch mal Freizeit haben. Ich sag jetzt einfach mal, das hat richtig gut getan.
Nee, also mir tut das Aufnehmen gerade überhaupt nicht gut. Weil das die letzten Lücken im Kalender füllt, so, ne? Also wir haben ja sehr viele Aufnahmen gerade.
Ja.
Aber ich freue mich halt auf die Pause.
Wir haben einen fantastischen Gast. Wir springen heute richtig direkt
rein. Er hat sich ja schon selber in die Aufnahme geworfen.
Ja, er ist mit dabei, mittendrin statt nur dabei.
Ja, ist gut so.
Jens Taubert. Jens, mein Lieber, du warst noch gar nicht bei uns. Ist mir letztens dann, als wir darüber gesprochen haben, mit wem wir noch sprechen wollen, welche Themen gerade aktuell sind. Und ja, wir werden heute definitiv über die Stream Awards sprechen, unter anderem. Klar geworden, du warst noch gar nicht bei uns und deswegen umso schöner, dass du jetzt da bist und wir echt viele gute Themen haben. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Erstmal sorry, dass ich zwischendurch schon irgendwie so ein bisschen reingesneakt habe, aber ich habe das Briefing nicht bekommen, wo drin steht, dass ich die ersten 30 Minuten still sein muss. Nein, freue mich, dass ich dabei bin und frohes Neues, lol.
Hoffel, er hat lol gesagt.
Ja, genau. So als alter Gamer-Hase darf man das ja sagen. Nee, mir geht's eigentlich sehr gut, überraschenderweise.
Kannst du einmal nochmal, ich glaube, viele aus unserer Bubble kennen dich sicherlich, trotzdem glaube ich auch, dass sicherlich einige Zuhörende da sind, die dich nicht kennen. Magst du einmal ganz kurz sagen, ganz High-Level, wer bist du und was machst du gerade so?
Ja, ich bin Jens, oder in meinem Gaming-Fachjargon bin ich Kerak genannt. Wir hatten da vorhin schon gerade kurz drüber gesprochen, alter World of Warcraft-Hase, vor 20 Jahren angefangen. Und das hat mir auch die ganze Zeit durch meine letzten 20 Jahre begleitet. War bei Rocket Beans, hab selber gestreamt, war einer der ersten Twitch-Partner im deutschsprachigen Raum vor knapp 12, 13 Jahren. Hab dann Bonjour mit aufgebaut, war dann eine kurze Zeit bei einer Agentur für 2,5 Jahre, wo ich halt sehr viel Brand-Expertise aufgebaut habe. Und ja, und jetzt bin ich seit einem Jahr bei Insight, leite mit Insight, kümmere mich da um Growth, also Wachstum, Strategie, Kampagnen, Kreativkonzepte und vor allem Produktentwicklung und wieder, dass mehr cooler Shit auf Twitch passiert.
Lass uns noch ganz kurz abschließend zu deinem Profil nochmal kurz darüber sprechen. Was hast du denn, also was sind deine Lieblingsgames? Weil ihr beide habt auch schon relativ viel über Cultural-Sachen gesprochen, die in euren Zimmern durchaus ersichtlich sind. Weil du hast viel gezockt in deinem Leben, korrekt?
Ich habe sehr viel gezockt. Also ich bin immer noch recht gut in Quake. Habe ich früher sehr viel gespielt. Counter-Strike 1.6 und so weiter. Also die Oldschool-Sachen. Natürlich so die ganzen LAN-Spiele. Warcraft habe ich natürlich auch gespielt. Natürlich jetzt nicht so gut wie du, Dennis. Aber alles, was dazugehört, StarCraft und natürlich World of Warcraft. Damit habe ich auch 2004 in der Beta angefangen. Und das hat sich ein bisschen durch mein Leben gezogen. Und ich habe letztens eine Studie gehört, dass man ehemalige Raid-Leader und die professionell WoW gespielt haben, sehr gute Mitarbeiter sind und auch dementsprechend immer häufig leitende Positionen haben, weil man halt sehr früh Teambuilding-Maßnahmen und Projektleitung und Orga von 40 oder 25 Leuten durchführen musste. Deswegen, also das war immer Teil von meinem Leben.
Grüße gehen raus an Tobi Scholz. Mit dem kannst du dich da sehr ausgiebig drüber unterhalten. Er forscht auch in dem Bereich. Und mit dem habe ich viele Gespräche. Er spielt selbst auch. Und da gibt es etliche Studien zum Thema WoW, Raid Leads und späterer Werdegang im Business.
Das ist auf jeden Fall, es hat mir immer wieder geholfen. Grüße gehen raus an meine Mutter, die hat mich immer supportet. Sie saß sogar damals bei unserem First Ragnaros-Kill kurz neben mir und hat danach gesagt, gut gemacht und ist wieder rausgegangen. das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor in meinem Leben immer gewesen.
Wollen wir, wir würden heute gerne mit dir, um die Leute da schon mal direkt von vorweg abzuholen, wir wollen natürlich über deinen Werdegang von Anfang bis heute sprechen. Wir wollen sehr gerne heute über deine Rolle bei Inside auch sprechen, was du da so machst, was bedeutet Growth und was passiert da so. Und eins der Themen wird ja dann auch, vor allem, weil es im Dezember die Stream Awards 2024 gab, zum dritten Mal offline und ich sag jetzt mal, immer mit Wachstum und dieses Jahr wirklich nochmal eine Nummer draufgesetzt. Darüber werden wir sprechen. Wollen wir mal wirklich
Ich möchte auf jeden Fall über Keks und Mooncourt sprechen.
Das ist schon lange her.
Wenn wir dürfen. Ja. Ja, war spannend, weil das ist so ein bisschen alles, das war mit dem Toren, ne? Das ist alles so ein bisschen, glaube ich, passiert, parallel zu dem, was wir mit aufgebaut haben und so. Da war ich ein bisschen, das habe ich mir sehr genau angeguckt. Ich weiß aber tatsächlich leider gar nicht mehr, wo das gerade steht. Aber da kommen wir vielleicht noch später zu.
Aber dann lass uns doch genau das mal durchgehen. So, wo hat deine Reise abseits vom Gaming denn professionell sozusagen im Job angefangen? Oder wann, ne? Also wann ist so richtig losgegangen bei dir?
Also ich habe früher, war ich ganz normal so ein bisschen systemadmin-mäßig unterwegs, also in IT unterwegs, so wie eigentlich fast jeder, der, glaube ich, früher vor keine Ahnung wie viel 100 Jahren Gaming betrieben hat. Und ich war dann sehr schnell in so als IT-Consultor in der IT-Security unterwegs, habe da sehr viel gemacht. Und dadurch hatte ich ja immer Zugriff auf gutes Internet und gute Rechner. Das war ja so, glaube ich, früher der wichtigste Case, um irgendwie anfangen zu können, irgendwie zu zocken. Und war halt ganz normal in der IT unterwegs. Aber irgendwann habe ich gemerkt, gerade als IT-Consultor, dass man immer nur zu Marken hingeschickt wird oder zu Brands, wenn halt the shit hits the fan. Also man kam an, wenn schon alles kaputt und doof war, man war immer der Buhmann. Und ich hatte da irgendwann nicht mehr so Bock dazu, weil ich parallel dann auch angefangen habe zu streamen. 2011, 2012 und 2010 bis 2013, 14 dann. Und das hat mir aber so viel Spaß gemacht, weil ich dann gemerkt habe, okay, hier ist eigentlich eine sehr, sehr große Zielgruppe. Ich habe damals so Beta-Raids von World of Warcraft gestreamt. Hatte dann zum Teil, war ich auf MMO-Champion, der alten WoW-Patch-Seite, wurde ich dann gefeatured, hatte so 30, 40, 50.000 CCV-Live-Zuschauer und hatte dann das Gefühl, dass, okay, ich bin jetzt hier irgendwie gerade ein eigener kleiner TV-Sender und die Leute schauen mir zu, wie ich Videospiele spiele, das funktioniert ja sehr gut. Damals hat man aber noch kein wirklich Geld damit verdient. Ich hatte halt so Sponsoren wie Razer oder AOG damals über die WoW-Raiding-Geschichte, aber man hat ja da damals kein Geld verdient. Aber ich habe immer gewusst, okay, das wird sich irgendwie durchsetzen und vor allem auch Twitch ist ein Faktor, wenn die das smart machen, kann man halt damit sich durchsetzen, weil, ne, kann ja von mir aus sagen, ich habe schon, keine Ahnung, das letzte Mal, keine Ahnung, 3 Jahren richtig Fernsehen geschaut. Und das war aber damals auch schon der Faktor, dass ich lieber mir YouTube-Videos angeschaut habe oder halt dann auch Twitch-Streams geschaut habe. Und ich wollte unbedingt in diese Branche weiter reingehen und hatte dann über WoW habe ich einen Freund kennengelernt, Hauke Gerdes, der bei Rocket Beans gearbeitet hat und so ist so Hölzgen auf Stöckchen gekommen, habe dann bei Rocket Beans angefangen, damals als Projektmanager, bin dann halt in Sales reingegangen, war dann da Head of Sales, habe dann sozusagen da geholfen, das ein bisschen salesseitig alles aufzubauen, zu professionalisieren, haben dann den ersten großen Deals gemacht mit Jägermeister und Expert und so. Die Rockbeans sind dann auf YouTube gewechselt, ich wollte aber unbedingt auf Twitch weitermachen, weil ich gewusst habe, dass Twitch nochmal ein anderes Feeling war, also dass die Community anders ist, dass der Chat anders ist und bin dann halt, habe mich dann mit Niklas Behrens, Grüße gehen raus, zusammengesetzt und dann Bonge war auf das nächste Level gehoben, das war halt eine kleine E-Sport Academy. Und darauf basiert haben wir dann da Bonjour auf Twitch gebracht und seitdem streamen die Jungs ja auch auf Twitch.
Das war aus meinem Verständnis, wenn ich so an dich denke, du hast das nämlich gerade nochmal gesagt, du warst ja auch bei den Rocket Beans. Irgendwann ist für mich irgendwie am meisten im Kopf geblieben, dass du vor allem bei Bonjour warst, fairerweise. Aber dann ist mir klar geworden, als du es gerade erwähnt hast, ja, du warst ja auch auch wenn es nicht ewig lang war, doch eine intensive Zeit bei Rocket Beans war jetzt so meine Wahrnehmung, oder? Also, das sind ja auch nochmal andere Zeiten. Wir hatten Heiko bei uns letztens und Arno nochmal im Podcast, als wir in Hamburg waren. Magst du mal ein bisschen was zu den Rollen nochmal erzählen? Also wie hat sich das so entwickelt und wie bist du da vor allen Dingen reingerutscht?
Ja, also ich bin halt über den Hauke reingerutscht und es war damals, hatten die, als ich angefangen habe, war ich glaube ich der 42. Mitarbeiter schon innerhalb von kurzer Zeit, dann 2015, und als ich dann gegangen bin, waren die schon bei über 100. Also es war halt innerhalb von kurzer Zeit ein sehr, sehr großes Wachstum, sehr starke Professionalisierung, der Wunsch halt nach Werbedeals war halt sehr groß, der Druck war halt sehr groß in Bezug auf, also dass man halt Werbung machen wollte und auch mehr Branded Content machen wollte und auch mehr Gaming Placements. Und war ungefähr ein Jahr da und es war halt geprägt von, man hat mit seinen, also man ist aus dieser Rocket Beans Bubble nicht wirklich rausgekommen. Man hat da gearbeitet, man hat mit den Leuten was unternommen und man hat mit denen auch Zeit verbracht und es war so ein Mix aus Trauma-Bonding und coole Zeit, dass man gerade was aufbaut, was wahrscheinlich sehr gut auch in Zukunft funktionieren wird. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr intensive, coole, freundschaftliche, auch teilweise sehr, sehr, sehr stressige Zeit und Phase. Und man hat gemerkt, in welche Richtung vor allen Dingen die ganze Community sich entwickelt und auch, was es bedeutet, wenn man mal einen Shitstorm kriegt oder wenn mal was nicht so gut läuft, wie krass dann auf einmal das Internet sich in dem Zeitraum, vor allem auch in diesem Jahr entwickelt hat, in Form von Feedback und Social Media. Das war da sehr, sehr, sehr intens.
Ja, definitiv. Du, und dann, also, ne, die, dann wirklich, für mich bist du ja wirklich so ein Bonjour-Kind immer noch. Ja. Ich habe dich das, glaube ich, noch nie gefragt, aber du bist auch immer noch offiziell Teil von Bonjour, oder?
Ja, ich bin immer noch teilangestellt bei Bonjour und supporte die Jungs auch noch so ein bisschen als der alte Business Advisor. Ja. Und supportet auch bei, wenn mal ein Moderationsjob da ist oder irgendwelche Deals zustande kommen. Das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Das habe ich auch in meinem Agenturjob und auch in meinem jetzigen Job gesagt. Ich bin halt und bleib Teil von Bonjour und das ist mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich habe halt mit Niklas und mit damals Simon Koschel in seinem kleinen Einzimmer Eppendorf Apartment in der Küche verhandelt, ob Bonjour auf Twitch direkt Partner wird. Und das hat komplett alles verändert. So, also dass wir halt angefangen haben mit Freunden, Gino, Matteo, Hauke, Niklas, damals Marvin, kennst du ja auch, das alles so aufzubauen mit Hamu zusammen und so, das war halt einfach sehr, sehr, sehr prägend. Ich habe, glaube ich, am meisten gelernt in meiner beruflichen Karriere, so ganz viel über Feedback-Kultur, Kommunikation, darf man gar nicht erzählen, ich war halt eine Zeit lang damals noch arbeitslos extra, habe aber parallel schon angefangen, Bonjour aufzubauen, einfach weil damals kein Geld geflossen ist. Es ist einfach kein Geld geflossen und dann hatten wir den ersten XMG-Deal und wir waren so, oh mein Gott, 250 Euro, jetzt geht's los. Und haben halt vor 500 bis 800 Leuten StarCraft gestreamt oder World of Warcraft und haben eigene Formate entwickelt. Wir haben halt dieses, das, was ihr jetzt wahrscheinlich von Amazon Prime kennt, das LOL-Format, das haben wir damals schon 2016 und 2017 bei Niklas im Zimmer, in seinem Produktionszimmer gemacht, das hieß LUL. Und haben quasi eins zu eins das gemacht, du darfst nicht lachen, und haben lustige Clips angeschaut und so. Also es war alles sehr, sehr raw und sehr ehrlich und sehr nah. Und für mich war die ganze Zeit drumherum mit auch Matteo und den ganzen anderen Pappnasen da so intens, dass da Matteo zwischendurch 6 Wochen bei mir zu Hause in meiner Wohnung in Hamburg geschlafen hat. Ich habe extra meine Wohnung damals aufgegeben, damit Matteo nach Hamburg ziehen konnte und habe dann sozusagen mit ihm zusammen eine Wohnung gesucht, oder wir wohnen jetzt ja immer noch zusammen in einem Haus, und er konnte halt damals keine Wohnung finden, weil er einen abgelaufenen Reisepass, also er hatte nur einen Pass und der war abgelaufen, und dann habe ich damals gesagt, ich suche eine große Wohnung für mich und meine Freundin, war das Matteo. Und mit dem bin ich dann zusammengezogen sozusagen. Und das war alles so sehr intens, war alles sehr nah und es war sehr raw, würde ich sagen. Und ehrlich, und alle haben wirklich an einem Strang gezogen. Und turns out, hat alles sehr gut funktioniert. Manchmal muss man auch am Anfang sehr viel Mist mit sich nehmen und sehr viel Opfer erbringen. Aber dafür kriegt man dann halt auch irgendwann den Reward.
Würde ich gerne mal einen Pin reinstecken, weil du jetzt ne raw gesagt hast. So, wir reden da ganz viel drüber. Über so, ne, in Anführungsstrichen alte Zeiten, aber einfach über Raw Content versus, ne, highly polished. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, wenn wir ein bisschen weiter in der Zeit sind. Aber jetzt, ihr sprecht jetzt sehr viel darüber, du schmeißt jetzt noch ganz viele Namen rein. Magst du vielleicht mal einmal erklären, was Bonjour eigentlich macht für alle, die mit der Brand vielleicht gar nicht so viel anfangen können?
Ja, also Bonjour ist mittlerweile ein Livestreaming-Unternehmen. Die gibt es aber schon ein bisschen länger. Sie haben angefangen als E-Sport Academy, wo sie damals StarCraft-Builds quasi präsentiert haben und gesagt haben, was man spielen muss, um erfolgreich im Spiel zu sein. So, das kann man so grob umreißen. Haben auch StarCraft soweit ein bisschen mitgeprägt, dass Niklas mal ganz okay gut war in StarCraft und Leon, der dann noch sehr jünger war, war viel besser in StarCraft und es war halt eine E-Sport Academy. Und es hat sich dann 2016 so entwickelt, dass wir alle zusammen auf Twitch angefangen haben und da halt dauerhaft Unterhaltungskontent produziert haben. Also von Gaming, Let's Plays bis hin zu eigenen Formaten, die wir entwickelt haben. So diese heute schon sehr häufig verwendeten 24-Stunden-Streams, wo wir dann irgendwelche Challenges gemacht haben, hat man dann halt schon vor 6-7 Jahren gemacht. Und das war ist eigentlich Bonjour bis jetzt immer noch. Bonjour hat mittlerweile ein eigenes Studio in Hamburg. Das haben wir selbst gebaut, das haben wir gecrowdfundet. Wir produzieren eigentlich jeden Tag Live-Content. Wir haben 2 Streamer, ein ganzes Team aus 11 Personen, die da mitwirken und ist halt ein richtiges Unternehmen geworden und wir machen sehr viel Unterhaltungsproduktion, immer sehr community-nah und sehr hoffentlich zum Teil lustig.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn es um Bonjour geht, dass ihr sehr früh erkannt habt, nicht nur, dass ihr die Partnership am Essenstisch klar gemacht habt, sondern dass ihr sehr früh auch verstanden habt, wie man eng und gut mit Twitch zusammenarbeiten kann, um auch Placements als einer der größten deutschen Kanäle, auch mit einer sehr, ich habe immer das Gefühl, mit einer sehr starken Core-Community zu haben, die da auch gut konvertiert, also aus Business-Sicht und auch sehr treu ist. Und da wart ihr für mich immer einer derjenigen, die es echt sehr früh mit am besten gemacht haben, hatte ich so das Gefühl. Gab es da irgendeinen Trick? Wie war die Kunst? Da haben wir, glaube ich, auch noch nie zugesprochen.
Ja.
Aber da habt ihr echt irgendwie einen sehr guten Draht irgendwie aufgebaut, meine Wahrnehmung.
Ja, wir sind halt sehr hart am Anfang gewesen mit der Community. Wir wollten halt direkt eine Community um Bonjour herum aufbauen, die dieselben Werte vertritt, wie wir sie haben. Und waren halt auch moderativ sehr hart am Anfang und haben dann dementsprechend auch unsere Moderatoren das halt so beigebracht. Und ich glaube, uns sehr geholfen, eine etwas ältere Community, so unsere Core-Community ist 28 bis 40, würde ich sagen, bei Bonjour, immer noch. Und die ist auch mitgewachsen, also die damals vielleicht 26 sind, schauen es immer noch. Dass wir eine sehr intelligente, kaufkräftige und auch sehr erzogene Community aufgebaut haben, dadurch, dass wir halt immer sehr stark auch moderiert haben. Wir wollten halt nicht um jeden Preis halt erfolgreich sein oder auf Teufel komm raus halt so und so viele hunderttausende Leute immer im Chat haben, sondern wir wollten von Anfang an wirklich eine Community mit Leuten haben, mit denen wir auch ein Bierchen trinken gehen wollen würden. So, das war immer so unser Ziel. Und dementsprechend waren wir in der Moderation am Anfang hart und das ist dann irgendwann aus Part ist normal geworden und so hat sich dann auch die Community drumherum gegründet, die immer noch, also das sind Leute, die sind halt seit 11 Jahren dabei, ne? Also Bonjour ist jetzt 11 Jahre alt geworden am 15. November, die sind seit 11 Jahren von Anfang an dabei und die sind schon seit 6 Jahren oder 8 Jahren, wir haben jetzt 2024, seit 8 Jahren sind die fast Subs bei uns im Chat und so, also sie sind einfach von Anfang an da, weil sie halt sich quasi mit Gleichgesinnten auch dort zusammengefunden haben und das auch alles, die restliche Community auch sehr mögen. Und unser Geheimrezept war eigentlich, wir haben uns von Anfang an die Sache nicht gefallen gelassen. Wir wollten nicht auf Teufel komm raus groß werden, sondern wir wollten halt mit Leuten abhängen, mit denen wir auch privat abhängen wollen würden.
Ja.
Wenn du sagst hart, habt ihr dann einfach, also wie darf ich mir harte Moderation dann in dem Sinne vorstellen? Habt ihr dann einfach auch Leuten, also ihr hattet eure Meinung und habt die natürlich auch vertreten und wollt Leute drumherum aufbauen und wart ihr dann einfach grob zu anderen Leuten oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen, wenn du sagst so hart, moderativ unterwegs?
Ja, also ich glaube, wir haben das gemacht, was zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist es vielleicht anders, viele Creator nicht gemacht haben oder leider aktuell immer noch nicht machen. Und zwar, wir haben versucht, in den Diskurs mit den Leuten zu gehen, die gerade sich nicht richtig behalten auch. Also, wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, Jens hat einen Brotkopf, so, ne, dann wurde er erstmal getimeout und da habe ich gesagt, ey, warum machst du das jetzt? Warum sagst du das? Das passt gerade überhaupt nicht hier zum Kontext. ich weiß, du willst gerade Aufmerksamkeit. Also wir haben halt die Leute einfach darauf angesprochen und haben halt dann dementsprechend auch versucht, da irgendwie in den Diskurs zu gehen und uns mit der Community, die ja auch Menschen sind, die einfach da sitzen und vielleicht gerade einen schlechten Tag haben, aber ihren Unmut gerade bei einem Streamer rauslassen wollen, einfach mal mit denen gesprochen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das macht Matteo oder Leon machen das immer noch, wenn die halt sehen, dass Sachen richtig blöd sind oder dass halt Leute reinkommen zum Trollen und so weiter. Und das gab es damals so nicht, weil entweder wurde es wegignoriert oder einfach gebannt. Und wenn man gebannt wird, hat man natürlich die Motivation als Troll, ich mache mir einen neuen Account und mach's nochmal, ne? Und so weiter. Also es war halt kein Prozess da, dass die Leute oder die Zuschauenden wirklich was daraus gelernt haben. Und wir haben halt sehr früh einfach unsere Meinung da gesagt.
Was hat dich dann dazu bewegt, darüber hinaus dann andere Sachen zu machen, also die Rolle an sich zu verlassen erstmal?
Ja, es hört sich jetzt blöd an, aber ich habe irgendwann mit Bonge war alles erlebt. So, ich hatte damals mit der AOK zusammen das größte Sportevent umgesetzt. Wir haben halt, waren super erfolgreich. Wir haben mehr Leute eingestellt. Also ich bin immer jemand, dadurch, dass ich bin schon ein krasser Tryhard, glaube ich, in vielen Sachen, sei es halt gerade im beruflichen Kontext. Und ich wollte die nächsten Challenges haben. Also ich wollte weitermachen, ich wollte was Neues erleben, ich wollte mit anderen Brands arbeiten, ich wollte vielleicht auch auf einer anderen Seite den Leuten sagen, wie cool Twitch ist und wie cool Influencer-Marketing sein kann, wenn man das mit den richtigen Leuten macht. Und deswegen, das war einfach ein persönliches Interesse, den nächsten Schritt zu gehen und halt mehr zu lernen auch.
Wie ist das für dich gelaufen? Weil du warst jetzt, glaube ich, dann 2,5 Jahre warst du dann sozusagen, ich würde sagen, in einer doch modernen, aber klassischen Agenturwelt dann wieder unterwegs. Natürlich, lass uns gerne mal über das eine oder andere Projekt sprechen. Ich glaube, da könnte auch für Chris nochmal Überschneidung sein, aus meinem Verständnis. Aber was waren da so deine Kerngebiete und was waren da so die größten Learnings? Und, ne, und dann im letzten Schritt sprechen wir später darüber, warum dann wieder weg.
Ja, also ich war dort, die Agentur heißt Brandneo, ist halt eine eher klassische Agentur, aber mit einem krassen Culture-Gedanken und das fand ich halt sehr spannend, so die Agenturwelt mal kennenzulernen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt halt viel mit Agenturen zusammengearbeitet, mal halt aus der Influencer-Marketing-Sicht und aus der Sicht, dass wir den Agenturen erklären, was man Cooles machen muss, um halt auf Twitch zu funktionieren. Und ich wollte den Spieß umdrehen. Ich wollte nicht mehr die Person sein, die den Agentur erzählt, was man machen muss, damit die Brand was auf Twitch macht, sondern ich habe gedacht, okay, vielleicht kann ich dann als Agentur den Brands sagen, was man machen sollte, damit man dann coolen Quatsch macht. Also ich wollte sozusagen eine Stufe näher ran an die Brands gehen. Das hat auch gut geklappt. Wir haben da echt viele gute Kampagnen gemacht. Zum Beispiel haben wir gemeinsam mit Audi The Art of Progress gemacht. Das war halt auf der OMR so eine riesige Charity-Aktion, wo wir halt einen ganz neuen Weg mit einer anderen Agentur zusammengegangen sind. Und ich war halt sehr nah an den Marken dran. Und das hat mir halt sehr, da habe ich mal sehr, sehr viel gelernt, wie halt Marken funktionieren, wie halt Konzernkonstrukte sind. Und man hat dann auch einen anderen Blick auf die Agenturwelt und auf die jeweiligen Arbeitsweisen, die dann halt dazwischen liegen, wenn man halt nur in so einer Influencer-Marketing-Bubble lebt. Und das war mir dann halt auch wichtig. Und ich bin dann da weg, weil, ganz ehrlich, ich habe dann halt ein gutes Angebot auch zwischenzeitlich von Inside bekommen.
Punkt. Du hast, also Kicks Meta lief parallel. War das, genau, das irgendwie in dem Kontext oder war das ein Side-Project?
Das war ein Side-Project. Also Kicks Meta auf und zu und wollten halt da meine Expertise mit haben und ich habe die halt mit diesbezüglich beraten, was man machen sollte und was man nicht machen sollte, ob es jetzt mehr oder weniger gut umgesetzt wurde von dem, was beraten wurde, wird man noch vielleicht sehen, aber ja. Es war halt ein Zeitprojekt, wo ich einfach sehr viel Zeit mit investiert habe und versucht habe, den jeweiligen Stakeholdern, die mit drin waren, die vernünftig zu beraten und zu sagen, wie halt Communities funktionieren, was muss man tun, damit man in quasi näher an den Communities rankommt und wie könnten Produkte der Zukunft aussehen.
Können wir das mal, also ich weiß jetzt nicht, wie viel du darüber sprechen kannst, aber ich fand, die Idee fand ich erstmal grundsätzlich gut, ne, als ich das mitbekommen habe, was da passiert. Kannst du das vielleicht einfach mal als Beispiel benutzen und mal einfach wirklich mal durch so ein Beispiel führen? Also was muss man eigentlich machen, um, ne, kulturell relevant zu sein? Mhm. Wie habt ihr dann irgendwie versucht, Retail zu verbinden mit Gaming und mit irgendwie ja auch Collectibles in einem gewissen Bereich, genau. Aber halt voll auf Kulturschiene. Also weiß nicht, kannst du einfach mal was zu sagen?
Ja klar, also der Grundgedanke war, dass wir die Community in Form von Achievements beziehungsweise in Form von je länger du Teil der Community bist, desto mehr Rewards bekommst. Es ist quasi wie so Payback of Speed gewesen. Wir wollten halt mit dem ganzen Gedanken forcieren, dass die Community mitmacht bei Events, bei Quizzes, bei Spielen und dadurch im Hintergrund halt Punkte sammeln, mit denen sie wieder zum Beispiel Allocations bekommen auf Schuhe, die rauskommen oder halt Special Shoe Drops halt dann mit diesen Punkten sich direkt holen können als Belohnung. Ne? Also wir wollten dieses Payback, was man ja kennt, ne? Man kennt es ja von wenn man einkaufen geht und muss man da seine Karte vorhalten, das wollten wir halt komplett digitalisieren und halt auch für den Retail verfügbar machen und halt auch für die Communities und das halt mit gamifizierten Aspekten und Achievements kombinieren.
Und wie baut man das jetzt kulturell relevant? Also was sind da so die Kernaspekte, dass man halt genau, also wer ist die Community und wie spricht man die am besten an?
Genau, also da in dem Fall waren es die Sneakerheads, sag ich mal so, und dementsprechend wer halt in dieser Sneaker-Bubble, also ich bin jetzt noch drin, aber nicht mehr so krass wie früher, wer die halt kennt, weiß halt, dass er als all about shoes, das heißt, es geht halt darum, um den nächsten Drop, den nächsten Travis, um den nächsten, keine Ahnung, Super-Drop, der da kommt, dass man den bekommt, dass man bei diesen bei den Raffles mitmacht, dass man irgendwie ein golden Raffle-Ticket bekommt. Und die Culture muss man halt verstehen. Und ich glaube, der Zeitraum, wo ich da stark involviert war, hat mir halt gezeigt, wie Culture-Marketing am Ende richtig funktioniert und wie wichtig die Communities sind und wie wichtig es ist zu verstehen, was der Core und der Need ist von den Leuten, die Interesse an diesem Produkt haben. Also nicht nur zu wissen, ja, okay, die wollen mein Produkt kaufen, aber warum wollen die das Produkt kaufen? Warum ist jetzt dieses Produkt so wertvoll? Und wie kann ich zusätzlich mit denen in Diskurs gehen und in Kommunikation treten, um herauszufinden, was denen wichtig ist? Und so, das ist halt so ein sehr komplexes Thema, was mir auch gezeigt hat, wie wichtig Communities sind, was wir den Bogen gespannt zu den ganzen Influencern und deren Communities, zu verstehen, warum Leute Creator schauen, ist halt die Community und die Art und Weise, wie die Creator auf die Community wirken. Und diese Wechselwirkung zu verstehen, ist halt, glaube ich, Königsdisziplin. Und das haben wir halt damals auch mit dem Kicks-Thema versucht umzusetzen.
Ich habe eine Frage für dich, jetzt ein anderes Interesse und ich gebe dir vorher ein bisschen Kontext. Ich war auf einer Veranstaltung, wo es um Communities ging und es ging um Brandbuilding. Und ich finde es total spannend zu sehen, wie unterschiedlich Leute den Begriff Community definieren, ne? Weil du hast ein paar Brands dabei, die sagen, yo, jeder, der mein Produkt kauft, ist Teil meiner Community. Dann hast du andere, die es halt irgendwie nur an bestimmten Engagements messen. Was verstehst du als Community und was zeichnet für dich eine Community aus?
Eine Community ist für mich like-minded people, die, mit denen man zusammen an einem Lagerfeuer sitzen würde und über das Thema der Brand reden würde. Also, wenn ich jetzt mit Dennis zusammen, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal StarCraft, mit ihm abends auf dem Bierchen irgendwo sitzen würde, über StarCraft rede, über Protoss oder über Zerg oder sonst was, das ist Community. So, das ist einfach, man hat dasselbe Interesse, man versteht das, worum es geht und das ist für mich Community. Community ist für mich nicht, ach, du hast auch Nike, geil. So, das ist halt nicht Community, sondern das Grundverständnis, worum es in dem Produkt geht oder was das Produkt bedeutet und was man alles mit dem Produkt anstellen kann und was die Wertigkeit dieses Produkts ist. Und daraus bildet sich dann halt eine Interessensgruppe und das ist halt eine Community.
Voll. Kann ich mich persönlich nur anschließen. Chris, also nur weil bei dem Thema bin ich ja ein bisschen weiter raus insgesamt. Hast du da Fragen, Themen, über die wir gerne noch sprechen sollen? Weil
nee, ich wollte das, ich glaube, ich gab ja Mooncourt irgendwie, was ja noch den Gaming-Aspekt mit in das ganze Thema bringen sollte. Sollte ein Spiel werden oder ist ein Spiel? Genau. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es dann irgendwann aus den Augen verloren tatsächlich. Aber ich habe jetzt sonst keine krass konkreten Fragen irgendwie. Ich weiß nicht, ob du was sagen möchtest oder ob wir das einfach überspringen.
Wie kann ich gerne machen. Also Mooncourt war ja noch der Gedanke dahinter, das noch mehr zu gamifizieren, indem man Fortnite-Creator-Tools nimmt und das quasi mit der Brand verknüpft. Das hat auch relativ gut funktioniert, nach meinem Empfinden. Also in Form von, dass es halt super gut aussah, hat gut funktioniert, es war richtig geil, war ein geiles Spiel. Aber da hat wieder so die Connections, nach meinem Empfinden, zur Community gefehlt und zu der Reichweite. Also man konnte das halt nicht leveragen in Form von, Man hätte da große Creator draufballern müssen, die das dann spielen, damit die Community die Awareness hat, dass es das Spiel gibt. Aber ich habe es ehrlich gesagt dann auch irgendwann aus dem Auge verloren, weil ich dann auch mit Inside zusammen einfach ganz andere Topics hatte, die genau in diese Community-Themen in neue Wege gehen und vor allen Dingen auch das Creator-Marketing aufs nächste Level heben, mehr Fokus von mir gebraucht habe. Und deswegen habe ich es dann auch ehrlich gesagt ehrlicherweise aus dem Auge verloren.
Hm. Und genau.
Ja, wollen wir mal den Inside-Bucket aufmachen? Also,
ja, genau, weil es ist ja der perfekte Übergang, oder?
Was ist denn Inside? Was macht Inside? Und was
macht Inside? Haben wir schon mal jemanden von Inside hier gehabt? Nö, ne? Nee,
das haben wir nicht.
Das erste Mal, oder?
Ja,
ja. Ja, gut, Alex würde ja auch niemals in den Podcast kommen. Grüße gehen raus.
Liebe Grüße gehen raus, genau.
An Unbekannt.
ja, Inside ist, ich glaube, mittlerweile so das größte Arztmensch im deutschsprachigen Raum. Wir haben über 100 CreatorInnen unter Vertrag. Also ganz viel, also eigentlich ein Großteil von denen sind auch exklusiv. Mostly Twitch, aber auch sehr viele große TikTok-Menschen, Creator, die dabei sind. So eine die Lara oder It's King Chris mit, die haben, glaube ich, zusammen mit 30 Millionen Follower oder so. Also ist schon ein sehr großes Arztmanagement. Inside ist so ein bisschen unterteilt in verschiedene, ich sag's mal liebevoll, Inseln. Also wir haben natürlich das Arztmanagement, die kümmern sich darum, dass es den Artists gut geht, dass da alles gut funktioniert, dass so ein Adam auf den Stream Awards weiß, was er für Brand Placements machen soll und so weiter und so fort. Wir haben aber bei uns sehr viel Inbound, das heißt, wir haben zum Beispiel Food- und Performance-Marketing, da landen halt alle Themen rund um You name it, Koro. Darf man die Werbung überhaupt machen? Ist das Werbung, wenn ich den Namen,
Brand Namen sage?
Okay. Ja, rund um zum Beispiel.
Sagen, was du willst.
Okay, rund um Koro, Holy, damals Greenforce und so weiter und so fort. Das sind halt so alle so Performance-Themen, die Inside dann verarbeitet. Und nicht nur für die Creator, die wir selbst haben, sondern halt auch für Creator in anderen Arts-Managements. Liebe Grüße gehen raus an alle anderen tollen Arts-Managements in Deutschland. Dann haben wir auf jeden Fall noch das Brands-Team. Das ist dafür da, um Inbound-Anfragen zu, ey, wir haben hier ein neues Notebook, wollt ihr das vorstellen? Oder wir haben eine Kampagne rund um, keine Ahnung, Energiehersteller ABC, da wollen wir gerne was mit Influencer-Marketing machen. Und zusätzlich unterteilt sich dann noch Inside in das Gaming-Team, das macht halt alles rund um Gaming. Wir sind bei Epic zum Beispiel Lead-Agentur in dem Bereich, das heißt, wir kümmern uns um alle Influencer-Aktivierungen, die mit aktuellen deutschsprachigen Raum zu tun haben. Und dann haben wir noch so ein bisschen mein Team, das so auf allen Hochzeiten tanzt und wo wir halt Produktentwicklung machen, Kreativkonzepte, wir pitchen halt sehr viel. Wir machen halt so große Themen wie Stream Awards mit Reefed und dem Team von den Stream Awards und ja, kümmern uns ein bisschen um das Wachstum des Ganzen, also dass man mehr preacht. Ich bin da so ein bisschen der, wie Sam Altman damals gesagt hat, man braucht immer einen Evangelist in seiner Firma, also ich bin der, der rausgeht und sagt, dass Influencer-Marketing nicht nur ist, hier ist mein Influencer, halt mal Fisherman's Friend in die Kamera ist nice, sondern halt, dass man da ein bisschen das auch marketingseitig weiterentwickelt und auch mehr kreative Themen macht. Darum kümmere ich mich halt, das Breachen quasi. Das ist Inside. Ah ja, und Inside ist schon, ist eigentlich noch nicht so alt. 4,5 Jahre wurde in Form von ein paar Freunden, die auch selber Creator waren, gegründet, einfach weil sie keine Lust hatten auf diese Standardmanagements und Inside ist sehr schnell sehr groß geworden, weil viel automatisiert wurde mit einem fantastischen Tool namens Discord. Also sprich, man hat da die Creator einfach eingeladen und hat gesagt, guck mal hier, wir machen wie in so einem Steckbrief die Placements hier rein und ihr meldet euch einfach, wenn ihr Bock habt. Und das war das Erfolgsrezept und daraus ist halt viel mehr geworden. Mittlerweile um die über 50 Mitarbeitende, ja, 100 Creator und sehr viel Volumen, sehr viel Kampagnen.
Was heißt sehr viel Volumen?
Ja, jetzt also, weiß ich gar nicht, ob es schon bekannt ist, aber machen schon gut Gewinn. Dieses Jahr.
Die Lache. Wir sind ja hier im Business-Podcast, da muss man ja auch mal über Business reden.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt auf der Gamescom allein hatten wir über 45 Kampagnen. Da glaube ich, das war so um auf jeden Fall siebenstellig Umsatz, der da geflossen ist. Und jetzt seit Black Week haben wir, glaube ich, also von Black Week bis jetzt Weihnachten sind es nochmal über 100, weit über 100 Kampagnen, die wir gerade bearbeiten. Also es ist schon einiges, was da umgesetzt wird von dem Team. Grüße gehen raus ins Sandys Team, ich liebe alle.
Du sagst, ihr habt über 100 Creator da drin, ne? Jetzt haben wir gerade ja auch ein bisschen darüber gesprochen, über Communities und ne, was eigentlich so der Begriff ist und was man eigentlich so macht. Wie managt ihr denn dann mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenigen Mitarbeitern so viele Creator und sorgt dafür, dass das am Ende, und ich hasse das Wort halt, ne, authentisch ist, aber so, was ist denn Authentizität dann und wie viel Einfluss nehmt ihr denn als Agentur dann auf den eigentlichen Content zum Beispiel? Oder sagt ihr einfach nur, hey, wir besorgen euch nur Placements, wir signen euch für die, die ihr seid, ihr macht das alles alleine?
Nee, das ist halt ein Mix aus, also wir bedrängen uns da als Management nicht auf, sondern wir gehen halt in die Kommunikation mit den Creatoren, wenn sie es möchten. Also zum Beispiel, wenn jetzt so ein Romatra auf mich zukommt und der möchte mehr zu einem Placement wissen oder möchte halt wissen, was halt möglich ist mit den Brands, dann merkt man halt, dass er sich ja selber auch als Marke sieht und dass er einen Business Interest hat, um sich weiterzuentwickeln. Dann gehen wir natürlich dementsprechend auch in die Kommunikation und sagen dann, ey, lass uns mal zusammensetzen, ich kann dir erzählen, wie das läuft und was man machen muss. Manche wollen das einfach nicht. Manche wollen einfach zu Hause sitzen, wollen Videospiele spielen und dafür Geld verdienen und dann ist es auch fein. Ich glaube, das kommt wirklich auf die Creator an und dementsprechend nehmen wir dann auch die Rolle halt als Support ein. Ob wir dann in allen Lebensfragen da auch irgendwelche Antworten finden, eher nicht, aber wir versuchen auf jeden Fall in der Business-Perspektive und auch in der fürsorglichen Perspektive halt für die Creator da zu sein und halt auch immer ein offenes Ohr zu haben und dementsprechend darf man halt einfach nicht vergessen, es sind halt Menschen, ne? Ich habe halt schon viele Vorträge gehalten, wo dann halt von den Brands gesagt wurde, ja, wie ist das denn mit euren Assets? Und dann schaudert es mich immer kurz, weil das am Ende, ja, es sind irgendwie Assets, aber es sind halt Menschen und Menschen können halt auch verbrennen und dementsprechend muss man halt auch für diese Menschen da sein. Manche können es halt besser verarbeiten, andere halt weniger und da sind wir dann halt auch als Management da, wenn es halt gewünscht ist.
Wenn wir zu der Rolle mal zurückkommen, die du gerade hast, ne? Und wir über die Projekte sprechen, weil da kommen wir ja automatisch dann so ein bisschen dahin. Wenn wir über also die Rolle ist ja Chief Growth Officer, glaube ich, ganz offiziell, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Darunter fällt ja für mich jetzt so im Prinzip so ein bisschen Development, Sales, Mix in einem, gleichzeitig aber auch inhaltlich eng mit den Content-Creatern in Abstimmung, damit daraus sozusagen das bestmögliche Produkt wird. Was waren so deine Projekte? Ich meine, klar, wir sprechen heute über das Stream Awards, aber was hast du dann in dem Umfeld dann auch mit Leuten gemacht, wo du sagst, hey, das sind jetzt zum Beispiel Growth-Themen. Ist es wirklich nur 100 Kampagnen ballern oder ist es dann, ich meine, logischerweise Stream Awards aufs nächste Level bringen?
Ich glaube, das ist halt viel, also bei die Position logischerweise gab es ja vorher so nicht bei Insight. Als ich da mit Alex in die Unterhaltung dazu gegangen bin, hat er mir gesagt, was so grob fehlt. Und habe ich gesagt, jo, kann ich machen. Und ich glaube, so wie du das gesagt hast, erstmal um diese Positionen ein um eins kreisen. Es geht halt darum, neue Wege zu gehen, die es so in der Firma noch nicht gegeben hat. Und darauf basiert halt auch mit den Creatern halt mehr Austausch zu haben, weil am Ende wissen die Creator am besten, wie die Communities funktionieren. Und dadurch, dass ich das ja sehr lange auch mit Bonjour und Rocket Beans alles schon mitgemacht habe und auch lustigerweise mit vielen von den Creatern befreundet bin, ist es halt, ne, zu sagen, pass mal auf, zum Beispiel, wir haben jetzt hier eine Kampagne gehabt mit Mediamarkt Saturn, 90 Minutes Delivery Uber, so. Dann haben wir daraus eine Spielshow gemacht, wo wir eine Meta-Ebene geschaffen haben, wo wir drei parallele Streams haben, die weiterlaufen und jeder hat eine andere Aufgabe. Und die Community hat dann halt alle drei Streams geschaut, hat dann parallel Ronny Berger, ein Creator, und Skyline TV, Adam, auch ein Creator von uns, zugeschaut, wie die versuchen, Produkte aus dem Mediamarkt Saturn zu holen, die sie aber für die Spielshow im Studio von Bonjour benötigen. Also quasi so, die wurden selber zum Uber-Driver. Und das ist so die Idee, wie ich an so Konzepte rangehe. Ich versuche so diese Ebene des normalen Contents auf Twitch zu durchbrechen. Jeder hat schon eine Quizshow gesehen, jeder hat schon eine Gaming-Show gesehen. Es gab schon so und so viele Events, wo dann irgendwelche Jenga-Blöcke aufgebaut wurden und dann irgendwie man da Jenga-mäßig irgendwie spielen konnte, sondern ich versuche das ein bisschen zu durchbrechen und nochmal neue Wege zu gehen und das ist auf jeden Fall meine Aufgabe. Zum Beispiel dieses Mediamarkt Saturn-Thema war mega cool, weil es halt eine Meta-Ebene hatte und man halt drei Storylines auf einmal gesehen hat. Wir haben halt mit Warner zu dem Film Twisters, haben wir Adam positiv formulieren, nach Kansas geschickt, um Tornados zu jagen. Und er ist dann vor 2 Tornados live im Twitch-Stream unter Anleitung von 3 professionellen Tornadojägern weggefahren. Das war alles on Stream. Also quasi, wir versuchen halt da schon Content zu generieren und auch Produkte zu entwickeln, die es so noch nicht gegeben hat. Und das ist natürlich eine Herausforderung, schwierig, vor allem, weil man halt immer noch die Boundaries von einem Livestream hat. Aber ich glaube, wir sind da einen ganz guten Weg und entwickeln das auch stetig weiter. Und was natürlich da im Hintergrund passiert, dass halt mit sehr vielen Brands gesprochen wird und ich versuche halt gerade aktiv große Marken, die es so noch nicht auf Twitch gibt, halt auf Twitch zu bringen und das halt anhand von Erfahrungen, von Pitches und in Form von Möglichkeiten und langfristige Strategien, wie die dann halt auf Twitch funktionieren können, damit die nicht nur so ein One-Off sind.
Und dann lass uns doch gerne mal ganz konkret über, meiner Meinung nach, ich glaube, du hast es in deinem LinkedIn-Post geschrieben, also klar, wieder Schallmauern durchbrochen, was Zahlen angeht, was Gäste vor Ort angeht. Es gibt viele Bubbles in der Twitch-Welt, viele kleine, viele davon verstehen sich auch. Hier und da gibt es sicherlich auch mal Reibungen, mal versteht man sich besser, mal schlechter. Aber es gibt selten ein Event, vielleicht gar nicht, wo so viele Menschen an einem Ort sind, die aus allen möglichen Bubbles kommen. Und ne, ob es die Henno-Bubble ist, die Inside-Bubble ist, die Instinct-Bubble ist und wie sie alle heißen. Und alle verstehen sich ja auch in der Regel alle ganz gut, aber natürlich gibt es trotzdem andere Priorisierungen und jeder ist so ein bisschen in seiner eigenen Welt gefangen. Dass alle mal an einem Ort sind, das passiert ja dann doch eher nicht oder extrem selten.
Ja, ja.
Das sind die Stream Awards, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen. Von Reefed gestartet mit Inside zusammen. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, weil weiß ich nicht, eins der meistgeschautesten Projekte überhaupt, ne, kann man ja mal sagen.
Ja, also Stream Awards sind halt so aus der amerikanischen Version der Stream Awards entstanden, hat die gute Toni, also Reef, dann geowned, das erste Mal letztes Jahr. Da geht es halt darum, wir wollten, oder Toni möchte halt die Communities zusammenbringen und quasi die besten Momente, die von der Community dann auch gewotet wurden, so ein bisschen wie die Oscars der deutschsprachigen Twitch-Szene halt ermöglichen. Und die ist halt Bubbles zu überwinden und gemeinsam ein cooles Event zu haben und ein wenig dieses Prom-Feeling nach Twitch Deutschland zu bringen, dass alle mal einen Grund haben, sich vernünftige Klamotten anzuziehen, aus ihrem Spielekeller-Haar, fun intended, rauskommen und sich in echten Leben zusammen mal treffen und eine Spezi anstoßen. Und vor allen Dingen einfach
oder ein Weißwein, wie ich oft am Ende schon. Nochmal bitte ein Weißwein an Tisch 1.
und die soll ich das formulieren? Die Creator sind halt am Ende des Tages logischerweise alles Menschen und wir wollten einen Raum schaffen oder auch Toni wollte einen Raum schaffen, wo mal all eyes on the Creator ist, aber in einem kuratierten Rahmen, wo sie alle freundschaftlich zusammenkommen. Ne? Viele kennen halt die Creator als aus Produktplatzierungen, aus Twitch-Streams und so weiter und so fort. Aber es gibt da kein Momentum, wo alle wirklich zusammengekommen sind bis vor den Stream Awards, wo denen auch mal gedankt wird, wo auch mal geile Momente einfach gefeiert wurden. Und wir wollten das halt weiter ausbauen und das auch alles weiter professionalisieren, weil wir einen Raum und einen Rahmen und auch ein Event schaffen wollten, wo es wirklich nur um die Communities und nur um die Creator geht. Und ich glaube, das haben wir da auch geschafft wieder.
Also die Idee macht ja auch total Sinn, ne? Das ist ja auch gut in der Umsetzung. Die Frage, also das Erste, was mir natürlich ins Auge fällt, ist: Glaubst du, dass das ein Interessenskonflikt ist, dass eine Agentur, die Creator managt, so nah an einer Awardshow ist, die Creator auszeichnet?
Am Ende
haben wir. Wie umgeht ihr das?
Die meisten Awards hat nicht unser Management gewonnen, sondern andere. Ich glaube, das beantwortet schon mal die Frage. Ansonsten, ich sag's so, irgendeiner muss es ja machen. Und wir haben halt auch die Kapazitäten in Form von Man- oder Woman-Power bei uns, um das halt umzusetzen. Nebst der Tatsache, dass von Toni, also von Reef, das Team rund um die Stream Awards, Robin, Niklas und Jona und die anderen Kollegen, halt da unfassbar krasse Arbeit leisten. Und man muss sich halt das Thema auch nehmen, ne? So wie man sich zum Beispiel das Thema einer Dart-WM nimmt, was halt Henno macht. Es Sony hat halt Bock drauf und wir haben sie halt darin supportet und wir tun halt immer alles für unsere Creator, wenn die halt crazy Ideen haben, dass wir die halt ermöglichen und versuchen dementsprechend da halt auch in allen Arten und Weisen halt den Creatern zu helfen, zu supporten und dann halt auch die Themengebiete möglich zu machen. Und das ist nicht nur bei den Stream Awards, es kann auch ein komischer Roadtrip sein, es kann irgendwie eine Ballonfahrt sein, es kann halt ein Livestream-Event sein, es kann eine Weltreise sein, versuchen halt immer als Artist-Management in dem Fall, welche Position wir dann auch einnehmen, halt dazu supporten. Das haben wir in dem Fall halt auch als bei den Stream Awards gemacht.
Ich will ja gar nichts unterstellen, ne? Ist ja nur, gerade bei so einem Thema, wir haben ja selber auch Awards gemacht im Sportbereich. Das ist halt immer ein super sensibles Thema, wenn du halt, ne, dahinter stehst und dann irgendwie, du aber auch noch Leute hast, die letzten Endes, keine Ahnung, nominiert werden oder halt einfach zur Auswahl stehen, ne? Da gibt's ja immer klare Grenzen, je nachdem, du hast ja ganz oft auch, ist das ja abgeschottet voneinander, dass das gar nicht möglich ist. Also du wirst zum Beispiel nie ja einen eigenen Mitarbeiter von Forbes wahrscheinlich in der 30 under 30, 40 under 40 List sehen oder so. Aber es ist natürlich so, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist dann, also ich habe jetzt natürlich auch geguckt, wer gewinnt was, aber nochmal, ich will ja nichts unterstellen, aber es war dann schon so, da geht halt die Alarmglocke erstmal an, ne? Weil du denkst ja, so, wie wird das eigentlich wahrgenommen? Und ich weiß gar nicht, ob das für andere ein Problem ist oder ob das überhaupt ein Thema war. Ist mir halt nur einfach in den Kopf gekommen, aber.
Also es war für keinen, also alle haben sich gefreut, die vor Ort waren. Es war gar kein Thema, dass es irgendwie, am Ende waren wir auch nur die Armen, die das Ganze finanzieren mussten. Und wir hatten am Ende den Stress diesbezüglich. Also wurde das überhaupt nicht auf. Also danach sind super viele Creator auf mich zugekommen, sei es ein Sabex, ein Philo, Kevin, die gesagt haben, mega cool, Dankeschön fürs coole Event so. Und da sagt dann keiner, aber warum hat jetzt hier, wer hat denn überhaupt exklusiv bei Insight gewonnen? Da muss ich mal überlegen.
No Way hat was gewonnen. No Way
hat Best Rage Moment gewonnen. So, also da kam keiner.
Der war auch sehr gut.
Ja, da kam keiner dazu, der zu uns gesagt hat, ey, voll unfair, dass No Way einen Award gewonnen hat, der am Ende nichts wert ist. So, also der Award, das ist ja kein Preisgeld dahinter. Es ist kein, es ist ein emotionaler Community Award von der Community, von Mods der jeweiligen Bubbles und zusätzlich von den Streamern gewotet. Also es ist nicht so, dass wir irgendwelchen Einfluss auf die Awards hatten, sondern es waren 50% Community Votings, glaube ich. Ne, 33%, 50%, auf jeden Fall Community konnte voten. Dann hatten wir insgesamt 20 Mods aus allen Bubbles, die es gibt, die voten konnten. Und dann die Top-Streamer, ich glaube auch nochmal 100 Stück, hatten auch nochmal Jury Voting Rights. Und wenn dann halt jemand gewinnt, dann hat halt die Community das quasi am Ende des Tages so gewollt. Und das hat dieses Jahr auch sehr gut funktioniert im Vergleich zum Jahr davor.
Vermarktung bei so einem Produkt, also das Ganze bezahlen verstehe ich, aber hast du dann, ist das ein Problem oder ist das einfach ein Selbstläufer, weil ihr sowieso einfach alle Top-Creator da habt?
Ich glaube, da muss ich, also wie soll ich das formulieren? Es ist kein Selbstläufer, weil man trotzdem Twitch verstehen muss, man muss so ein Event verstehen, man muss das Know-how haben und dadurch, dass ich bei den letzten Stream Awards, also 23er dabei war, habe ich direkt von Anfang an gesagt, okay, wir sehen das jetzt als Produkt, wir bauen jetzt da direkt einen Pitch-Deck raus mit allen Reichweiten, Media-Äquivalentwerten, Möglichkeiten, Kreativintegrationsmöglichkeiten, strategischen Integrationsmöglichkeiten und da ist dann einfach das Know-how, was ich da mitgebracht habe, dass man es dieses Jahr einfach sehr gut vermarkten konnte, weil wir halt das als Produkt gesehen haben. Dementsprechend haben wir auch sehr schnell viele Marken gefunden und auch so innerhalb der Show verteilt, dass daraus sehr vieler cooler Kreativcontent entstanden ist, wie zum Beispiel Duolingo ist viral gegangen auf TikTok mit über 2 Millionen Views mittlerweile. Und das ist dann natürlich die Erfahrung, die man halt mitbringt, wenn man halt seit gefühlt 200 Jahren in der Branche unterwegs ist und halt auch weiß, was man da vermarktet oder verkauft.
Ey, also ich würd dir die Frage jetzt einfach nochmal stellen, weil wir das jetzt ein paar Mal so angeschnitten haben, ne? Aber was funktioniert denn eigentlich auf Twitch? Du musst jetzt nicht die Secret Source rausgeben, aber gibt's so 3-4 Dinge? Ja, genau, aber gibt's so, ja, aber da mach doch mal einen Teaser, vielleicht führt's ja zu was, aber gibt's so diese 3-4 Dinge, wo du sagst, ey Leute, das hier, so funktioniert dann irgendwie Twitch und, oder lass mich das anders formulieren, das ist vielleicht einfacher. Wenn du viel mit Brands und so sprichst, was ist die größte Misconception, die Leute irgendwie im Kopf haben, die du am häufigsten korrigierst?
Mittlerweile ist die die Leute nicht mehr sus gegenüber Twitch. Ich formuliere es mal so, wie die Gen Z sagen würde. Ich glaube, meine Secret Sauce ist einfach, dass ich Twitch liebe und Creator Economy und die ganze Influencer-Bubble einfach liebe und alle kenne und deswegen einfach selber stark davon überzeugt bin, von dem, was ich tue und von dem, was Creator eigentlich können und auch, was man für Produkte bauen kann. Ich glaube, das ist am Ende die Secret Sauce. Also in den letzten, keine Ahnung, halben Jahr, wo ich mit Brands gesprochen habe, gab es da nicht einmal, das war früher viel häufiger, als ich bei Bonjour noch tätig war, war es viel häufiger, so dieses Twitch, ja, sind ja nur Gamer und die hängen dann da rum und ne, sind sie überhaupt geduscht, so nach dem Motto. Das ist nicht mehr der Fall. Dafür hat auch Twitch sehr hart gearbeitet, auch das ganze Team rundherum und auch viele Agenturen und viele Consultants, die rumlaufen und preachen. Also diese Misconception ist nicht mehr vorhanden. Ich glaube eher zu den Creatern und dass man selber das Produkt versteht und daran glaubt, ist, glaube ich, Secret Sauce.
Habt ihr die eigentlich produziert, Dennis?
Ja.
Ja, zufälligerweise. Augenzwinker. Nein, Spaß beiseite. Hat natürlich jetzt hier wirklich tatsächlich nichts mit zu tun. Aber ja, wir haben sie produziert. Wir haben das Glück tatsächlich seit dem ersten Offline-Event, das erste war sogar noch im Experian, mit Amar und Reef, die es gehostet haben zusammen. Also Reef hat Amar gefragt, ob er dann dabei ist. Da gab es noch gar keine Zuschauer. Das erste Mal Zuschauer war erst in Season 2. Da war Jens dann auch am Start. Und dann wurde es deutlich größer mit Season 3. Ich nenne es jetzt mal Season 3, aber ja. mit der letzten also das war jetzt ja wirklich, weiß nicht, wie viele Leute waren da?
120.
Ja, also das war, ne, für Twitch-Verhältnisse war schon beeindruckend. War wirklich beeindruckend, wie viele Leute da waren. Ich war selbst vor Ort und muss sagen, ich habe Bilder auf LinkedIn so gesehen von Leuten, die ich nicht vor Ort gesehen habe. So viele Leute waren da. Da, wo ich dachte, ach, der war auch da, die war auch da. Ah ja, ach, ah. Ja, das fand ich schon ehrlich cool.
Ich wollte mich gerade fragen, wie du es wahrgenommen hast, aber das beantwortet ja schon eigentlich so ziemlich.
Ja, ich war tatsächlich, also ich kann ähnlich wie Jens nur sagen, fantastisches Team. Die haben die ganze Arbeit gemacht. Es war einer der wenigen Events, wo ich dann auch mal vor Ort war, wo ich auch als Gast tatsächlich da war und einfach nur Hallo gesagt habe und mir das angeschaut habe und auch Weißwein getrunken habe. und einen fantastischen Abend hatte und das einfach genossen habe. Das war schön, hat Spaß gemacht.
Das würde ich mir auch so sehr wünschen. Ich würde das einmal erleben ohne den Stress. Also jetzt for real. Ich glaube, dann ja. Hat man nochmal ein ganz anderes andere Sicht da drauf. Wenn du natürlich dazwischen Presse, dann ist irgendwie RTL da, dann ist noch das gerade zu lösen, dann möchte die Brand noch kurz fragen, ob wann der CTA kommt und so. Ist schon... aber er freut mich auf jeden Fall, dass du es enjoyed hast und ich hoffe, der Weißwein hat geschmeckt und auch das Essen.
Ey, ja, also vielen Dank, kann ich nur sagen. Ich fühle das so sehr, ich sag's dir, wie es ist, wir machen ja die Gamescom LAN und ich hatte jetzt 4 Tage Workshop mit der Gamescom LAN und eigentlich macht man ja oft die Dinge, wir zumindest in unserer glücklichen Bubble, in der wir sind, weil man sie ja liebt oder Bock darauf hat. Und der Hauptgrund, wieso ich die Gamescom LAN mache, ist, weil ich einfach richtig Bock auf LAN habe und hatte immer und eigentlich einfach mal ein geiles Projekt mit einer LAN machen wollte. Aber ich bin ja nur am Arbeiten an dem Ding. Ich kann es gar nicht selber genießen. Das ist wirklich die fucking Reality. Und Dinge, für die ich mein Lebenspassion, Zeit, Energie, Geld, alles reingebe, ich genieße natürlich, dass es ein tolles Projekt ist. Ne? Versteh mich nicht falsch, aber ich bin voll bei dir. Es ist dann doch manchmal ein bisschen traurig, wenn man überlegt, dass man einfach nur gerne mittendrin sitzen würde und einfach nur einen geilen Tag hätte.
Das ist aber das Problem mit Passion zum Beruf machen, ne? Wenn ja. Du kriegst halt immer eine andere Perspektive auf die Dinge, ne?
Voll.
Ist ja ähnlich wie so Never Meet Your Heroes, ne? Also.
Ah, ja, ja.
Also,
ja.
Das ist schon, ich kann das schon echt gut nachvollziehen.
Ja, das ist mir erst, also jetzt, wo du es gesagt hast, mir ist wirklich gerade auch nochmal so richtig klar geworden. Ich acker so crazy rein. Wir hatten heute Termine mit der Köln-Messe und dem Game-Verband, die gefragt haben, wie sieht's aus? Gib nochmal einen Report, wie läuft's gerade? Und ich dachte mir, geiler Report von uns. Läuft. Wir machen echt einen guten Job. Also ist geil, ist viel Arbeit, ist richtig anstrengend. Ich habe viel zu wenig geschlafen. Aber ich doch kann echt stolz auf alle sein. Und es wird ein gutes Event für die Leute. Und ich werde auch am Ende zufrieden sein. Aber ich wäre schon gerne einfach selber dabei. Und bei Stream Awards kann ich mir... Jens, vielleicht sollten wir mal tauschen. Du machst einmal Gamescom-Laden, ich mache einmal Stream Awards.
beides einfach nicht mehr machen.
Wow.
Nein. Ich mache das ja auch gerne. Ist ja auch schön, die ganzen Creator da zu sehen, dass sie alle eine gute Zeit haben und so. Ist ganz schön. Und für mich, ich hatte wirklich ein persönliches Highlight. Auch dicke Shoutouts an mein Team. Das war wirklich insane. Und zwar, wir haben bei Disney grob gepitcht, haben gefragt, so, ey, ne, wie sieht's aus? Ihr habt ja offensichtlich Filme und Serien und so, die rauskommen, habt ihr Bock? Und das Feedback, das war so überwältigend positiv. Und zwar meinte der Kollege von Disney, wir sofort im ersten Satz im Meeting, wir machen's. Wir hatten noch nie einen Deck, wo wir nach 15 Minuten verstanden haben, was ihr macht, was der Mehrwert ist und dass wir es machen wollen. Und ich so, wow, dankeschön. Ich war so voll so, geil. Und deswegen.
Aber was macht denn so ein Deck so geil? Also was ist denn da dann einfach?
Die Secret Sauce ist einfach.
Für die man bezahlen muss.
Nee, einfach, dass man versteht, was der Mehrwert ist für die Marke. Also natürlich wollen wir Geld dafür, aber was habt ihr davon? So dieses der Brand das Gefühl geben, dass wenn sie das Geld spenden, das gut aufgehoben ist und dass damit kein Quatsch gemacht wird. Ich glaube, das ist ganz grob. Manchmal hat man das Gefühl, okay, ich gebe euch jetzt, ich nenne es mal eine random Nummer, 250.000 Euro und ich hoffe, dass der Outcome cool ist. Aber man muss halt dieses Ergebnis schon mit präsentieren. Das bekommt ihr dafür. Das ist das, was ihr kriegt. Leave it or take it or leave it. Und dann funktioniert's. Ich muss bald so Sales hier WhatsApp-Gruppen machen mit so Secret Sauce auf Twitch.
Ja, nee, wir haben das ja, also ich kann dir das erzählen von Fnatic. Ja, also bei mir war das aber so, ich muss fairerweise sagen, wir konnten das schon verkaufen wie geschnitten Brot vor irgendwie über 10 Jahren, weil die halt alles gewonnen haben, ne, was man gewinnen konnte. Da ging das schon sehr gut. Aber wir haben den Leuten halt auch ehrlich gesagt, vielleicht sind wir einfach nicht euer Partner, vielleicht introducen wir euch einfach zu einem anderen Team und ihr redet mal mit denen. Ne, und einfach so dieses, wenn du mir 10.000 gibst, wie helfe ich dir damit? Also erstmal deine Ziele zu erreichen. Was sind deine Ziele? Ne, willst du natürlich wirklich hard money machen? Willst du einfach nur Awareness haben? Willst du eine gewisse Zielgruppe ansprechen? Und wenn es um Geld geht, den Leuten einfach sagen, ey, ich glaube, wir haben hier einen Hebel. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, x Euro machen, musst dafür y Euro bezahlen. Und hier ist die Story, wie wir da hinkommen. Und wenn die glaubhaft ist, so, dann glaube ich, kann man auch gut verkaufen. Ne? Also ich bin schon voll bei dir.
Ich glaube, was unserer Szene gerade in dem ganzen Thema rund um Creator Economy halt häufig vergessen wird, ist, dass die Brands ja auch ein eigenes Interesse haben, logischerweise. Aber wenn man halt in die Influencer-Marketing-Schiene reingeht, dann ist es ja häufig erstmal so, ja, ich möchte das Maximum für den Creator rauskriegen. Aber man kriegt ja nur das Maximum für den Creator raus, wenn die Brand am Ende des Tages zufrieden ist und dementsprechend, so wie du es auch richtig gesagt hast, ihre Ziele erfüllt. Und dafür ist dann erstmal so dieses Verständnis, was ist eigentlich gerade eure Kampagne? Wie sieht eure Jahresstrategie aus? Worauf wollt ihr achten? Was ist euch wichtig? Was ist der Outcome? Und das auch alles festhalten. Welche KPIs müssen wir erreichen, damit das stattfindet? Und es ist halt so ein bisschen zwar Sales einmal eins, aber das wird halt, glaube ich, in unserer Branche, weil die noch sehr jung ist, halt häufig vergessen.
Ey, ich wollte das gerade sagen. Eigentlich ist das ja so banal, dass das Sales, ne, einmal eins ist. Aber wenn du dir, und jetzt springe ich mal ganz kurz mal in diesen E-Sports-Bereich und wir gehen ein paar Jahre zurück, wie viele Pitch-Decks wir auch einfach gesehen haben, die das halt überhaupt nicht interessiert hat. Ne? Die einfach nur sagen, ey, wir wollen das und dafür bekommst du irgendwie, keine Ahnung, Logo-Placement. Also wir, das ist das, was wir dir jetzt so ein bisschen anbieten, aber in unserem Kosmos, da hat sich nicht mal jemand die Mühe gemacht zu verstehen, was die Brand eigentlich möchte. Oder was sind deren Vision, was sind deren Mission? So, wie sind die denn gerade aufgestellt? Wo wollen die denn überhaupt hin? Ne, also diese Fragen sind halt nie gefallen. Und ich glaube, ja, ich bin vorbei. Wir rennen bei mir offene Türen ein.
Ich hoffe, ich dass dem Podcast das sehr wenig Menschen helfen, hören. Weil
ja. Ja, aber ihr seid ja so gut, da kommt doch keiner ran.
Ja, nö. Also ich ist schon, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, wir sind ja halt auch einfach nur ein Artist-Management. Und ich glaube, da gibt es noch genug Leute, die viel mehr Potenzial haben und auch halt skillseitig nochmal anderen Wind mit reinbringen. Und deswegen, also.
Wie hardcore, also bescheuerte Frage vielleicht, aber wie hardcore competitive ist das so unter den Agenturen? Arbeitet man da auch wirklich viel miteinander dann oder ist das schon eher so, dass man versucht, sich die Butter vom Brot zu ziehen?
Also nach meinem Empfinden, also ich bin jetzt aber auch erst seit etwas über einem Jahr halt so komplett in diesem Artist-Management-Game drin. Ich verstehe mich halt mit allen echt sehr gut, das ist mein Empfinden. Also für mich sind auch viele von den anderen Managements halt Freunde als CEO oder keine Ahnung, Entscheiderposition. Es ist, glaube ich, nicht competitive. Man versucht, glaube ich, also es ist meine Hoffnung, natürlich ist es irgendwie competitive, so, aber manche sind halt mehr boutiquig unterwegs. Die haben dann halt einzelne Creator, die sehr groß sind und wo dann halt auch alles rund um diesen Creator geschaffen wird. Andere stellen sich ein bisschen breiter auf, die dann halt auch mehr Kampagnen machen. Aber wir bearbeiten ja auch Anfragen an für andere Creator, die nicht bei uns sind und reichen das dann auch einfach durch. Also ich glaube, es ist zum Teil competitive, aber schon noch sehr familiär und ich hoffe eher, dass das noch mehr zusammenrückt.
Mach du erstmal zu Ende, du glaubst?
Ja, ich hoffe, dass es viel weiter zusammenrückt. Wir hatten da ja auch auf dem Circle-Event mit Dennis drüber gesprochen. Ich glaube, die Branche hat noch sehr, 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 sehr viel mehr Potenzial, wenn wir mehr zusammenrücken und mehr zusammen machen. Und dieser aktuell vielleicht noch vorhandene Competitive-Gedanke, den ich persönlich nur ab und zu spüre, noch mehr quasi beiseite gepackt wird, um das ganze große Ganze zu betrachten.
Ich habe ganz aktuelles Beispiel, um jetzt nichts Konkretes zu sagen. Ich habe gerade noch parallel mit dem Alex zu einer Projektanfrage gesprochen, wo Alex dann gleichzeitig, also auch von Inside, mit die Creator und Creatorinnen, die gebraucht werden, davon waren mehr nicht von Inside als die, also von gerade eben von einer Stunde oder so, für ein relativ großes Projekt.
Ich weiß, worum es geht, ich sehe es nebenbei.
Ja, genau, mit ganz gutem Budget für nächstes Jahr. Und dann werden halt 5 von 7, sage ich jetzt einfach mal, sind halt eben nicht Inside. Und das heißt natürlich, auch da ist natürlich geil eigentlich, weil dann verdienen ja andere auch, wenn man miteinander arbeiten kann, vernünftiges Geld und ist Win-Win für alle, logischerweise.
Gemeinsam den Kuchen größer machen und sich nicht um das eine Stück prügeln.
Ja, so ist es.
Also manchmal wünsche ich mir, dass es noch ein bisschen mehr forciert wird. Ich würde mir am liebsten mal so ein Roundtable in einem geschlossenen Umfang wünschen, wo jeder mal auf den Tisch packt, was ihm gerade Gram ist, also was er gerade nicht so geil findet oder wo er Probleme hat. Und ich glaube, wir können halt alle nur davon profitieren, wenn man, also dieses ganze Creator-Economy-Thema ist halt am Ende so gigantisch groß, könnte es groß sein und werden, dass alle daran partizipieren. Aber ich glaube, man hält sich gerade noch so ein bisschen zurück, weil man ist gerade noch in der allgemeinen Beschnupperungsphase, glaube ich, weil man merkt ja selber, dass Twitch immer weiter wächst, Influencer-Marketing, TikTok, Instagram, you name it, wird immer weiter größer, ne? Die Budgets shiften immer mehr in die Richtung. Und man ist, glaube ich, gerade noch sehr vorsichtig in vielen Dingen. Aber ich glaube, es würde der ganzen deutschsprachigen Branche sehr gut, wenn man einfach mal zusammensetzt und man einen Kaffee trinkt und mal quatscht, wo die Befindlichkeiten sind, wo aktuelle Probleme sind, vielleicht auch allgemeine, ne? Vielleicht haben ja auch mehrere die gleichen Probleme mit irgendwelchen Markenagenturen oder sonst was. Einfach mal zusammensetzt und austauscht, was man besser machen könnte.
Klingt ja eigentlich machbar, glaube ich. Ja,
eigentlich schon.
Ich glaube, die Branche ist, also klar gibt es immer ein bisschen Reibereien, ne? Es gab auch schon immer mal hier und da einen kleinen Stress. Aber unterm Strich würde ich sagen, dass diese Branche deutlich offener in der Zusammenarbeit ist als viele anderen Branchen, ob es jetzt Musik oder Sport oder ähnliches. Da ist der Wettbewerb schon ein anderes Level, habe ich das Gefühl. Geht vielleicht manchmal auch um noch mehr Geld. Vielleicht wird es dann auch sowieso härter. Das wird wahrscheinlich zur Wahrheit gehören. Aber ich glaube, die jüngere Generation, in der wir und die noch jüngeren uns befinden, sind schon vom Mindset deutlich offener für Zusammenarbeit, habe ich das Gefühl. Meine Einschätzung.
Wo geht denn die Reise für dich jetzt hin? Also du machst Growth, so was für Felder guckst du dir irgendwie an? Was hast du jetzt gerade so auf dem Schirm vielleicht, ne, fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre? Also wie darf man sich so deinen Job irgendwie vorstellen und was siehst du so an Trends oder was glaubst du, was bei dir so passieren wird?
Ich bin wirklich daran interessiert an diesem, also ich möchte noch mehr größere Sachen einfach umsetzen. Also Stream Awards schon schön und gut, aber ich will eigentlich noch fettere Sachen machen mit noch mehr Impact und vor allen Dingen Themen, die so noch nicht da gewesen sind. Da haben wir auch ein paar, die wir nächstes Jahr ausrollen werden, Spoiler, die halt auch sehr, sehr groß sind, auch quasi nicht nur auf Twitch stattfinden, sondern ein bisschen breiter aufgestellt sind. Also ich versuche wirklich, große Marken anzusprechen, die dazu zu bewegen, in die Creator Economy reinzukommen, noch mehr crazy Shit zu umzusetzen. Also ich möchte mehr Pyramiden bauen und irgendwie versuche ich den Mehrwert noch weiter in diese Richtung zu shiften, dass Influencer und auch Creator nicht nur Aushängeschilder sind, sondern auch eigene Marken, die eigene Kreativideen haben und das vor allem gemeinsam mit den Creatoren halt umzusetzen. Das ist so für nächstes Jahr auf jeden Fall mein großes Ziel. Neben natürlich sehr viel Umsatz generieren.
Hm. Ich mag das, wenn der Jens das immer so sagt.
Ja, am Ende
des Tages. Von beiden Welten das Beste. Spaß, Passion, hart und gleichzeitig Money.
Ja, muss
wenn
dazu
man
sagen,
das hinkriegt, ja, ist doch geil.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe halt da auch bei Inside halt alle Möglichkeiten. Ich habe da halt eine grüne Wiese, ne? Also ich habe da keine Boundaries so innerhalb der Thematiken. Die Geschäftsleitung, Alex und Co., die vertrauen mir da alle. Also es ist halt einfach nice. Ich kann da mit denen allen zusammenarbeiten, habe ein mega, mega krasses Team. Also das hätte ich auch niemals gesagt. Shoutouts gehen raus an Nana, Helen, Gorg und Denise und Elena. Die sind halt unfassbar krass, was die mit ihrem noch jungen Alter alles können und umsetzen. Was wir da für Pitches gewinnen, für was für Brands mit so einem kleinen Team, das ist halt absurd. Also wirklich, deswegen, das geht halt alles nur mit Passion und Motivation und vor allen Dingen neue Wege gehen. Und das wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch ein großer Faktor sein, bei mir neue Wege gehen und nochmal ein paar Jahre Gas geben, bis ich dann in Rente gehe vielleicht.
Ich würde jetzt nochmal kurz auf den Pin gehen, den wir mal am Anfang irgendwo in das Thema gesteckt haben. Und zwar geht es ja um so Raw-Content und viel gepolischte Sachen etc. Wo stehst du da gerade? Also ich verstehe natürlich, dass, ne, super, also Stream Awards und solche Produkte, dass man die natürlich, ne, high-polished macht und so, leuchtet mir komplett ein, verstehe ich auch. Aber in dem ganzen Creator-Space und wenn du dir gerade so Streaming anguckst und so, siehst du da Trends, die wieder zu mehr Raw-Content zurückgehen? Muss das alles high-polished sein? Hast du da irgendwie Insights oder eine Meinung zu?
Ja, also erstmal glaube ich nicht, dass die Stream Awards high-polished sind. Das erkennt man halt daran, dass die Leute zwischendurch aufstehen, quatschen gehen, ihre Awards hochhalten, dass ein Ronny Berger auf dem Tisch tanzt, dass halt so kleine Sachen passieren, dass halt auf dem Chat eingegangen wird, dass in den Pausensegmenten sich gegenseitig ein bisschen gedisst wird. Also ich glaube, das ist noch alles sehr twitchy und ich glaube, das ist die Raketenwissenschaft dahinter. Wenn der Content super high-polished wird, wird zu sehr Fernsehen, dann wird es wieder nicht interessant. Man muss immer so den Spagat zwischen Community-Interaktion, Kommunikation und Brands und Creator-Marketing beibehalten. Und das so hoch zu jonglieren, ist, glaube ich, das Schwierigste. Zu sehr Raw-Content wird sich nicht mehr durchsetzen, weil natürlich so riesige Streamer können auch einfach weiter Reacts machen und das wird auch weiter funktionieren. Um weiterhin in die Szene einzutauchen, muss man, glaube ich, einen eigenen USP entwickeln, auch als Brand. Zu sehr high-polished Content wird auch nicht funktionieren, weil, wie gesagt, dann kommst du sehr ins Fernsehen. Ich glaube, der Spagat zwischen beiden ist halt wirklich das Schwierigste. Also, dass man twitchy ist, dass man mit dem Chat interagiert und das dann halt auch lebt als Brand und als Creator. Ich glaube, das wird einfach noch viel mehr werden. Und man wird wahrscheinlich in der Zukunft mehr TV-mäßige Konzepte in Twitch-Form sehen und nicht mehr Twitch-Konzepte in TV-Form.
Ja, also mein Reden ist das schon seit übrigens sehr langer Zeit. Und ich glaube auch, ist die Kunst, etwas professionell etwas im Hintergrund sehr professionell zu tun, was im Vordergrund einfach sehr locker aussieht und einfach die normale, roughe Twitch-Show ist, wo man einfach Menschen sehr nah erleben darf, die also zu 95% in der Regel authentisch sind und auch oft wirklich so sind, wie sie sind. Und das wirkt, und das, da denkt man ja auch meistens nicht, dass es teuer ist, wenn es trotzdem, wenn alles geil läuft und im Hintergrund alle einen geilen Job machen. Aber genau das ist die Kunst, das so wirken zu lassen, ne? Und nicht nach der glossy, geilen Pro7 Late-Night-Show oder so, die alle cool sind und andere Produkte sind, aber eben nicht Twitch.
Ja.
Ja.
So, geil. Guck mal. Hast du noch irgendein Thema, über das wir sprechen müssen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, das wir dich nicht gefragt haben, das wir nicht angesprochen haben? Was aber noch loswerden muss?
Nee, eigentlich nur nochmal zusammenfassend. Ich habe wirklich eine sehr, sehr, sehr große Liebe für das ganze Influencer-Thema und auch für Leute, die sehr stark vernördet sind in dieser ganzen Zielgruppe. Und ich hoffe einfach, dass weiterhin noch mehr Brands und Geld in diese Szene reinfließt, weil da einfach noch so viel unfassbar viel Potenzial einfach steckt. dass man auf jeden Fall sich noch nehmen kann und dass, wie du schon gesagt hast, wenn der Kuchen größer wird, wird der Kuchen halt auch für alle größer. Dass sich das, glaube ich, auch die nächsten Jahre so weiterentwickeln sollte und müsste und dass einfach das Vertrauen von Agenturen und Brands einfach auch in die Managements da sein sollte, um coolen Content zu generieren. Und abschließend, es wäre ganz nice, wenn die Agenturen, die alle Shiny Awards gewinnen, auch mal die Creator und die Managements erwähnen, wenn sie durch die Creator und durch die Managements Awards gewinnen. Das wäre mal ein nicer Take.
Ja, ich dabei.
Ja, fair. Guter Wen Punkt. Müssen wir denn unbedingt mal einladen? Wen würdest du hier gerne mal hören?
Also ganz im Ernst, ich hätte gerne Niklas Behrens von Bonjour. Ich glaube, der hat im Hintergrund halt so viel auch mitgestaltet und auch das ganze Bonjour-Thema und was er jetzt so macht, ist halt schon ein bisschen verrückt und cool. Und auch emotional. Und wenn er Bock dazu hat und Zeit dafür findet, wäre das auf jeden Fall, glaube ich, sehr spannende Themen, so aus der Sicht von einem richtig kleinen Startup, ich wollte gerade sagen Kack-Startup, aber einem richtig kleinen Startup bis hin zu aktuell, glaube ich, Top 15 Streaming-Unternehmen im deutschsprachigen Raum so, mit vielen Zuschauern, großer Community. Ja.
Danke.
Vielen, vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen. Ich freue mich, wenn Niklas kommt. Ich grüße ihn hier mal ganz herzlich. Ich sag's mal, wie es ist, ein sehr spezieller Typ auf eine sehr gute Art und Weise, wenn man ihn kennt. Ich feiere es immer, mit ihm Vier-Augen-Gespräche zu haben. Auch ein kleiner Philosoph in gewisser Weise. Und hat, wie du schon sagst, sehr viel im Hintergrund gemacht. Deswegen, Niklas, du bist herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Wir würden uns sehr freuen. Auch einen langen Weg durchgegangen, ne? Bis der Erfolg so richtig kam, hat auch ein bisschen gedauert, weil er sich viel ausprobiert hat.
Hart dran gearbeitet.
Ja. Ich kann nur Danke sagen. Wirklich. Danke, schön, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gute Insights. und
ja, ich habe es gerade auch schon mal gesagt und ich habe mir überlegt, ob ich lachen soll, aber
ja, nee.
Bin das mal übergangen. danke dir für deine Zeit. Ja. Alles Gute fürs neue Jahr. Und hoffentlich kannst du die Pyramiden bauen, die du gerne bauen möchtest.
Ja, die sind schon in der Mache.
Sehr gut. Danke dir.
In dem Sinne.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. System Shutdown.